Aber die meisten sind tatsächlich von uns, da kann man sich dann auch so ein bisschen austauschen. Soweit mal zu den Informationen. Bevor wir jetzt mit dem Thema für heute Abend anfangen, würde ich noch gerne ein Gebet sprechen. Und himmlischer Vater, dafür danken wir dir, dass wir jetzt heute Abend hier sein können. Ich danke dir, dass wir uns dem Bibelstudium widmen können. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend zu uns redest durch dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist unsere Herzen aufschließt, dass das, was du uns zu sagen hast, wirklich in unserem Leben Frucht trägt. Amen. Mein Problem ist jetzt momentan so ein bisschen, dass ich nicht die ganze Aktion oder alle Teile mitbekommen habe. Also genauer gesagt eigentlich nur das, was ich selber gemacht habe bisher. Liegt aber nicht daran, dass ich mich selber gerne reden höre, sondern ich war Sonntag unterwegs und Mittwoch habe ich letzte Woche die Kinder ins Bett gebracht, war ich sozusagen verhindert. Was bisher geschah? Wir haben uns gut abgesprochen, Tom und Josia und ich. Ungefähr Folgendes. Also es gibt diese Plakate, ich habe die jetzt auch nochmal hier auf den Tischen ausgelegt. Ach, da nebenbei bemerkt, gibt es auch draußen an der Theke noch, falls jemand gerne ein Plakat mitnehmen möchte. Und ich habe in der ersten Predigt da letzte Woche das mal ein bisschen aufgedröselt und aufgezeigt, dass dieser ganze große erste Teil im Römerbrief eigentlich darum geht, was Gott tut. Und dass das ja eigentlich so der ganz große ist, der ganz große Unterschied zu dem, was wir unter Religion bezeichnen. Wir haben ganz oben, das ist hier gesehen, versuche das mal ein bisschen hinterlegen, sieht man das? Jawohl. Dass der Römerbrief ja so eine Ausführung des Evangeliums ist. Das liegt daran, dass Paulus diese Gemeinde nicht kennt und auf der Durchreise nach Rom gerne bei ihnen vorbeikommen möchte. Er stellt sich mit dem Römerbrief selber der Gemeinde vor und auch seine Theologie, weil die kennen ihn nicht. Und deswegen ist es auch notwendig, dass er so ausführlich erklärt, was er denn selber glaubt und denkt. Und dafür ist dieser erste Teil im Römerbrief da. Und er zeigt uns auf, was ist das Evangelium, nämlich nicht, dass wir tun, dass wir uns anstrengen, zu Gott zu kommen, sondern dass der Weg umgekehrt passiert, dass Gott zu uns kommt, dass er uns versöhnt. Das werden wir heute auch noch mal ein bisschen genauer sehen. Aber die Komplexität des Römerbriefs liegt eben daran, dass diese ersten 11 Kapitel ganz stark aufeinander aufbauen und ganz stark Wechselbeziehungen zueinander haben. Und deswegen macht es auch Sinn, diesen Römerbrief begleitend zu lesen und immer nicht nur auch etappenweise, sondern eben auch aus dieser Draufsicht zu betrachten, den Überblick zu behalten. Und da helfen, glaube ich, diese Poster ganz enorm, um den Zusammenhang eben zu begreifen. Also es ist nicht wie in anderen Bibeltexten so, dass man da ein Stückchen mal liest oder da mal ein Stückchen und dann kann man da schön was umsetzen in seinem eigenen Leben. Das ist auch gut, aber der Römerbrief ist einfach insofern ein bisschen komplizierter einfach. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das jetzt hier bei diesen Vortragsreihen ganz gut aufdröseln. Und dann kommt dieser zweite Teil am Ende, Kapitel 12 bis 16, das ist so der praktische Bereich. Das ist so ein bisschen das Erbauliche. Was mache ich denn jetzt in meinem Leben damit? Ausgehend von dem, was Gott schon lange gemacht hat, was möchte ich jetzt tun? Und da haben wir die Sonntagsgottesdienste jetzt genau zu diesen Predigten. Da war letzte Woche jetzt schon die Einführung da, das Leben als ein Gottesdienst, glaube ich, und so weiter. War ja nicht dabei, wie gesagt. Und da geht es jetzt um die ganzen anderen Dinge in den nächsten Wochen auch noch. Also das nochmal ganz vorweg als Überblick. Jetzt gehen wir mal ein bisschen genauer rein noch. Das ist, was Tom vermutlich letzte Woche gemacht hat, oder ja, ziemlich sicher. Er zeigt auf, ganz den Anfang hier oben, den hatte ich in der letzten Predigt noch, letzten Sonntag, das Evangelium, hier ganz groß und auch immer hier oben übrigens dann aufgedröselt. Also Evangelium, das ist so dieser Leitbegriff, den Paulus ganz vorne an hinstellt. Und da geht er eben in diesem ersten Vers, das ist also der Predigttext von letzter Woche, Kapitel 1, 1 bis 17, aus. Und dann zeigt er diesen zweiten Teil, habe ich ein bisschen außen vor gelassen, kommt heute. Und was Tom wahrscheinlich letzte Woche hauptsächlich gemacht hat, ist dieser Teil, nämlich erstens, dass die Nationen, so steht es hier, gefallen sind. Bedeutet, dass die Heiden, also die Nicht-Juden, nicht vor Gott bestehen können. Und das dröselt er auf an verschiedenen Beispielen und so weiter. Und dann kommt der zweite Schritt, und das ist das Überraschende für ihn als ehemaligen Pharisäer, dass er dann eben zu diesem zweiten Schritt geht. Und dann auch noch sagt, ja, aber ihr Juden, die ihr den Bund habt und das Gesetz, die ihr die Propheten und Mose und all diese Leute habt, auch ihr seid schuldig vor Gott. Auch ihr könnt vor Gott nicht bestehen. Hintergrund nochmal ganz kurz. In Rom, weiß er, gibt es jüdische Christen und nicht-jüdische Christen vom Hintergrund. Also letztlich macht er den Start in seiner ganz langen Ausführung, dass er sagt, eigentlich ist die Ausgangssituation, die wir haben, bei allen gleich. Ist egal, ob du jetzt jüdischer Herkunft bist oder nicht, das ist nicht der entscheidende Punkt am Ende. So, das ist so dieses erste große Ding, was er raushaut. Und das provoziert die Judenchristen natürlich. Das ist das große Lebensthema von Paulus. Kapitel 3, damit geht es heute los, jetzt bin ich beim Thema sozusagen. Die ersten Verse von Kapitel 3 könnte man eigentlich noch in den Abend vom letzten Mal reinpacken. Denn das ist eigentlich nochmal eine Zusammenfassung von dem, was da aufgedröselt wurde, nämlich, dass alle, sowohl die Heiden als auch die Juden, nicht vor Gott bestehen können. Kapitel 3, Vers 19 und 20 schreibt Paulus, wir wissen aber, dass alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein. Das ist so das große Fazit. Also summa summarum, am Ende kann kein Mensch vor Gott bestehen. Boom. So, und von diesem negativen Ansatzpunkt muss man ja sagen, es fängt ja eigentlich nicht schön an, dieser Römerbrief. Und jetzt fängt er aber auf zu dröseln und zeigt auf, Mensch, wir können doch vor Gott bestehen, aber eben aufgrund dessen, was Gott selber tut. Dann kommt dieser Punkt hier, die Rolle des Gesetzes. Da gehen die Schwierigkeiten schon los. Ich muss sagen, ich habe jetzt die ganze Woche auch ein Stück weit ein bisschen gekämpft mit. Die Inhalte, die wir heute haben, die sind schon relativ knackig. Also wenn man theologische Literatur dazu liest, da hat man mal locker, lustig, mal kurz 100 Seiten oder sowas, die man da vor sich findet. Wir haben ein paar ganz zentrale Begriffe, die für Paulus ganz, ganz wichtig sind. Der erste davon ist eben das Gesetz. Was meint er, wenn er sagt Gesetz? Insgesamt können wir erstmal sagen, es kommt dieser Begriff 195 Mal im Neuen Testament vor. Von diesen 195 Mal, 118 Mal bei Paulus. Das allein zeigt schon, es ist ein spezielles Thema bei Paulus. Weil die Paulusbriefe ja eigentlich verhältnismäßig kurz sind im Gesamtzusammenhang des Neuen Testaments. Und hier wiederum im Hintergrund, ganz wichtig, was oben auf dem Plakat steht, ich glaube als allererstes links oben, Saulus zu Paulus. Also wer hier schreibt, das kann man eigentlich nicht oft genug betonen, ist ein ehemaliger Pharisäer, Paulus. Er kennt sich unglaublich gut aus mit dem Alten Testament. Und deswegen ist es auch so ein großes Thema für ihn geworden, weil er eben jetzt Paulus ist und der Heidenapostel. Also seine große Frage, die ihn im Prinzip seine ganze Schaffenstätigkeit hindurch begleitet hat, ist die Frage, wie verhält es sich eigentlich mit den Heiden? Das ist ein Thema, was mit den Korinthern durchgeackert hat, bei den Galatern durchgeackert hat und was er jetzt wieder mit den Römern durchackert. Also wie können die Heiden auch zu Gott kommen? Und deswegen bezieht er sich eben auch gerade im Römerbrief ganz stark auf das Alte Testament. Immer wieder Verknüpfung, wo er aufzeigen möchte, dass die Heiden eben auch eingeschlossen werden in diesen Bund des Alten Testamentes. Im Römerbrief nochmal eine Schwerpunktsetzung, 74 Mal kommt der Begriff im Römerbrief vor. Also wir sehen fast so ein Drittel, sogar mehr als ein Drittel von den Nennungen, von dem Begriff Gesetz im Römerbrief. Und hier jetzt also, das ist auch da in dieser Grafik ganz oben drin, wenn ihr euch das anschaut. So. Also diese Frage in Rom, wo er weiß, es gibt auf der einen Seite nicht-jüdische Christen und es gibt jüdische Christen. Also das ist eine ganz entscheidende Frage für die frühe Kirche. Wie verhält sich da eines zum anderen? Also das ist so ein ganz großer roter Faden durch den Römerbrief hindurch. Nun aber, was heißt jetzt Gesetz? Was bedeutet es? Und das ist die nächste Schwierigkeit, weil es ganz, ganz viel bedeuten kann. Zunächst mal kann Gesetz sehr allgemein verstanden werden, auch im Römerbrief, als eine Regel, als eine Norm oder eine Gesetzmäßigkeit. Nächste Bedeutung ist, dass es mit Gesetz kann im Prinzip das Alte Testament gemeint sein, das komplette Alte Testament, die Schrift. Es kann aber auch gemeint sein, das erste bis fünfte Buch Mose, die Tora oder der Pentateuch. Das sind die hebräischen und griechischen Begriffe dafür. Also der erste Teil der Bibel kann damit gemeint sein. Es kann auch sein, nur das Mose-Gesetz. Oder es kann auch nur die 10 Gebote bedeuten. So, jetzt sucht es euch aus. Also 74 Mal werdet ihr im Römerbrief jetzt auf diesen Begriff stoßen und bei jedem Mal ist letztlich für den Theologen, für den Übersetzer, aber auch für den ganz normalen Bibelleser die Frage, ja, was in aller Welt meint er denn jetzt gerade damit? Das ist schon eine Schwierigkeit, die wir mit diesem Begriff Gesetz haben. Ich möchte jetzt heute Abend hauptsächlich diesen Teil Römer 3, 19 bis 31 mit euch anschauen. Da hat Gehalt genug für uns. Da steckt einfach die komplette Paulus-Theologie eigentlich drin. Deswegen setze ich da den Schwerpunkt und die anderen Teile kommen dann leider ein bisschen kurz darunter. Ich habe den ganzen Text einmal hier drauf, weil ich den gerne im Überblick haben wollte. Und gerade Gesetz habe ich jetzt immer schön markiert auch noch, damit es auch keiner übersieht. Also allein in diesem Text merken wir jetzt schon auch eine extreme Häufung von diesem Begriff Gesetz. Ich folge hier der Luther-Übersetzung 2017. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn durch das Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Damit endet im Prinzip so dieser erste Teil. Das große Fazit von Paulus, ich habe es gezeigt, die Heiden werden nicht gerecht vor Gott und die Juden, obwohl sie das Gesetz haben, werden auch nicht gerecht vor Gott. Das ist also so das erste Zwischenfazit bis Vers 20. Und dann geht es hier weiter. Jetzt setzt Paulus nochmal neu ein mit diesem Nun. Also was ist jetzt? Jetzt haben wir gesehen, wir sind eigentlich alle schuldig vor Gott. Was ist jetzt? Jetzt kommt ein neues Thema. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also hier sagt er, jetzt passiert etwas Neues, aber das steht im Gesetz, was auch immer jetzt gemeint ist mit Gesetz, und in den Propheten, wahrscheinlich ist hier 1. bis 5. Mose gemeint. Genau, es steht schon im Alten Testament. Vers 22, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ist schon passiert. Den, Jesus, hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wie? Heben wir das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Sondern wir richten das Gesetz auf. Hier ist nochmal Gesetz, habe ich gerade gesehen. Eins übersehen vorhin. Also Gesetz, Gesetz, Gesetz. Und in diesem kleinen Abschnitt merken wir jetzt schon diese unterschiedlichen Facetten, die der Begriff Gesetz hat. Ich möchte es nochmal ein bisschen aufdröseln. Ganz wichtig vorab, und das ist, was Paulus immer und immer nicht müde wird zu betonen, dass er sagt, dieses Gesetz ist nichts ein Weg zur Gerechtigkeit vor Gott. Also, dass wir das Alte Testament haben mit all diesen Geboten, 613, glaube ich, oder sowas sind es im Alten Testament, und wenn man das erfüllt, dieses Gesetz, dann ist es trotzdem nicht möglich, dass wir dadurch zu Gott kommen. Also, beziehungsweise man kann das Gesetz gar nicht erfüllen. Und das ist die große Überraschung und im Hinterkopf jetzt immer noch mal aktuell zu halten, das schreibt ein ehemaliger Pharisäer. Und die Pharisäer, die kennen wir ja aus den Jesus-Geschichten so, die immer da kommen und so, ganz genau mal gucken und so weiter und die immer noch mehr Gesetze drumherum gemacht haben, um ja auch die Gebote zu halten. Also die haben ja die Gesetze ganz besonders hochgehalten, ganz besonders wichtig genommen. Und er geht jetzt hierher und schreibt, es ist kein Weg zur Gerechtigkeit. Welche Funktion hat das Gesetz dann? Luther hat zwei Dinge unterschieden. Zum einen sagt er, man könnte jetzt mal fragen, machen wir zurück, für was denn dann überhaupt? Also wenn die Israelis oder die Juden der damaligen Zeit nicht zu Gott kommen können, warum dann das Ganze? Warum dann Mose, warum die 10 Gebote, warum die ganze Sache mit dem Bund, warum denn der ganze Schnickschnack? Wenn es eh klar ist, dass sie nicht zu Gott kommen können dadurch. Und darauf geben jetzt hier die Reformatoren Antwort. Luther hat gesagt, das erste ist der zivilrechtliche Gebrauch als Riegel, das ist immer so ein bisschen die Eselsbrücke, bedeutet, es zeigt uns Menschen, wie wir uns verhalten sollen. Also wenn wir zum Beispiel in den 10 Geboten lesen, du sollst nicht töten, dann zeigt es uns, wir sollen nicht töten. Und das ist ganz schön praktisch manchmal, wenn wir nicht ständig uns gegenseitig umbringen. Es lebt sich einfach besser. So. Ja, das leuchtet jedem ein irgendwie. Gell? Und genauso mit dem Lügen. Ne? Jeder weiß auch, Mensch, es ist für mich unangenehm, wenn ich angelogen werde, deswegen ist es gut, wenn wir uns gegenseitig nicht belügen. Also es soll uns eigentlich eine Regel an die Hand geben, wie wir unser Leben führen sollen. Das ist eine Orientierung, was ein gutes Leben ist, sozusagen. Und das soll auch in allgemeine Gesetze gegossen werden. Interessanterweise haben ganz viele Gesetzesgebungen, gerade bei uns im Westen, die ganz frühen Demokratien und so, einen ganz starken Gottesbezug. Wir ja auch. Der erste Satz in unserem Grundgesetz heißt ja, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Oder umgekehrt, glaube ich, Mensch und Gott, egal. Aber Gott wird auf jeden Fall genannt. Und wenn man die Gesetze mal durchguckt und so weiter, sind es genau diese Dinge, die eigentlich aufgegriffen werden. Der Schutz des Lebens. Du sollst nicht töten. Ne? Mord ist einer der schlimmsten Dinge in unserer Gesellschaft. Du sollst nicht stehlen, ganz viel über Besitz und so weiter. All diese Dinge werden geregelt. Also tatsächlich, was wir hier im Alten Testament haben, von Gott offenbart, ist tatsächlich in viele Kulturen eingegangen und in unserer westlichen Kultur ganz stark. Auch wenn wir heute schon in einem Thema sind mit Säkularisierung, wo diese ganzen Dinge ja irgendwie nicht mehr einen Gottesbezug haben, bei vielen Leuten jedenfalls. Und trotzdem, interessanterweise, sind diese Werte da. Die halten alle hoch. Die christlichen Werte, die sind gut. Das ist der erste Nutzen, Gebrauch vom Gesetz. Und der zweite ist Aufdeckung der völligen Verderbnis der Menschheit durch die Sünde. Das ist etwas, was wir gerade am Anfang des Textes gelesen haben, dass Paulus sagt, und genau das ist eine zweite Funktion des Gesetzes, des Alten Testamentes, jetzt nehmen wir mal diesen Begriff Gesetz ganz weit, eine zweite Funktion, dass wir Selbsterkenntnis haben. Dass es uns eine Funktion wie ein Spiegel hat, das habe ich jetzt vergessen hier aufzuschreiben, das reimt sich so schön, Riegel und Spiegel, könnte man in Klammern dazu führen, also es hält uns den Spiegel vor. Wer sind wir denn? Dass wir Selbsterkenntnis haben. Weil wir eigentlich als Menschen ja gerne um uns selber drehen und so weiter, all diese Dinge. Und dass Gott sagt, eigentlich kann diese Erkenntnis nur von außen kommen. Sie muss offenbart werden. Und deswegen diese Funktion des Spiegels. Melanchthon bringe ich auch noch mit rein, einfach weil er hier aus der Nähe ist. Lokal-Matador. Melanchthon hat einen dritten dazugefügt, als göttliche Richtlinie für die eigene Lebensführung. Der dritte Teil erst ist jetzt, wo Melanchthon dann sagt, ja, der kommt ja hier aus Bretten und er sagt, großer Kumpel von Luther, eine weitere Funktion vom Gesetz haben wir auch noch, für den Christenmenschen, also für Leute, nehme ich jetzt mal an, wie wir, ist die Bibel und das Alte Testament einfach auch noch so eine Leitschnur, wie wir unser Leben führen sollen. So eine Lebenshilfe, eine praktische, eine Anleitung. So, das sind so diese drei Funktionen, die genannt werden. Jetzt schauen wir uns gerade diese Funktion nochmal in Betreff auf unsere Stellen hier an und ein paar Stellen blende ich jetzt einfach nochmal so stichpunktmäßig ein. Römer 3, Vers 20 haben wir gerade gelesen. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein. Das ist, was ich jetzt ganz am Anfang ausgeführt habe. Ich denke, das ist deutlich geworden. Also aus diesem Kapitel 1 und 2, wo Paulus herleitet, die Heiden und die Juden, keiner wird vor Gott gerecht. Und das ist, was das Gesetz letztlich nicht bewirken kann. Das ist so der Ausschluss. Und dann aber, Kapitel 3, 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also es ist nicht eben durch diese Werke, nicht dieser Weg der Religion, wenn man so möchte, sondern es ist der Weg des Glaubens. Und dann aber die Frage, und das ist so etwas, so ein Ding im Römerbrief, immer wieder, dass er so rhetorische Fragen einfließen lässt. Wir haben ja diese 11 Kapitel, Und er macht es dann ganz geschickt vom Aufbau, dass er so einen fiktiven Gesprächspartner immer mal wieder zu Wort kommen lässt. Also einen, mit dem er sich quasi diskutiert. Und immer wieder kommen so rhetorische Fragen da drin, das werdet ihr noch sehen, wenn ihr da mit diesen ganzen Text verfolgt. Immer wieder, wenn er fertig ist mit seinen Ausführungen, dann kommen so rhetorische Fragen. Und jetzt an dieser Stelle auch. Da heißt es, wie heben wir das Gesetz auf durch den Glauben? Das könnte jetzt ein Gegner, ein jüdischer Gegner ihm beantworten. Eben gerade diese Frage, ne? Haben wir das Gesetz, heben wir das auf? Hat das Gesetz keine Gültigkeit mehr oder was ist da jetzt eigentlich los? Und dann, das ist auch eine typische Formulierung, die kommt dann immer als Antwort von Paulus, das sei ferne. Da merken wir zu den alten Pharisäern so. Ne? Also er möchte ihnen nicht das Alte Testament abschaffen, wie es manche Theologen gemacht haben. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Also er als alter Pharisäer hat eine ganz große Wertschätzung gegenüber dem Alten Testament. Er ist behauptet sogar, mit dem, was er lehrt, richtet er das Gesetz auf. Und jetzt merken wir schon, Gesetz, das reibt sich manchmal so ein bisschen, dieser Begriff. Ne? Auf der einen Seite sagt er, das Gesetzeswerke können nichts bewirken und so. Und jetzt betont er aber, nee, das Gesetz ist uns ja schon wichtig. Er hat noch ganz andere Sätze raus. Wir machen ein bisschen Ausblick. Römer 10, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Das ist ein Spitzensatz, den er da bringt. Kapitel 10, glaube ich, macht Josia, bin ich mal schon sehr gespannt drauf. Denn Christus ist das Gesetzesende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Also das ist eine Provokation für jeden Juden, der das hört. Christus ist das Gesetzesende. Und Christus heißt ja Messias. Und im Judentum, man wartet ja eben auf den Messias. Und wenn jetzt Paulus sagt, der Messias, der Christus kommt und beendet das Gesetz, ey, das ist wie ein Schlag ins Gesicht für einen frommen Juden. So, soweit zum Gesetz. Sollen wir an dieser Stelle schon mal eine kleine Fragerunde noch? Ne, machen wir ganz am Ende, glaube ich, oder? Ich ziehe mal durch. Weiß nicht, wie lange ich für die anderen Sachen brauche noch. Zweites großes Thema, und das ist das Größte überhaupt eigentlich, ist Gerechtigkeit Gottes. Das ist der Schlüsselbegriff schlechthin. Ich habe vor, wann war das, 2, 3 Jahren irgendwann mal im Römermuseum so diese Luther-Reihe gemacht, wenn ein paar Leute wahrscheinlich da dabei waren. Da habe ich schon mal ein bisschen was in eine ähnliche Richtung gesagt. Heute wird es ein bisschen anders, aber die erinnern sich vielleicht zurück. Wir schauen uns genau den gleichen Text mal nochmal an und merken auch hier, dieser Begriff Gerechtigkeit, den könnten wir ganz ähnlich durchdeklinieren wie mit dem Thema Gesetz. Auch das ist ein absoluter Zentralbegriff bei Paulus und eben auch in diesem Text. Also in diesem Text könnte man wirklich sagen, die ganze Theologie von Paulus ist hier nochmal ganz geballt mit drin. Übrigens auch die reformatorischen Grundsätze. Wir haben hier drin Christus, wir haben hier drin den Glauben, wir haben hier drin die, was haben wir noch, Sola Scriptura, die Schrift haben wir auch noch drin und die Gnade kommt auch vor. Wir haben also im Prinzip alle vier Grundprinzipien der Reformation in diesem Text drin. Ich lese jetzt diesen Text jetzt nicht nochmal komplett vor, den haben wir jetzt gerade schon gehabt, das ist dasselbe. Ich wollte nur mal nochmal verdeutlichen, also genauso dicht wie das Thema Gesetz vorkommt, kommt hier auch das Thema Gerechtigkeit vor. Ich bin so ein Bibelanmaler bei mir zu Hause, ich male immer so an und dann gerade nach Begriffen. Dieser Text hier, der ist kunderbunt, weil hier eben alle wichtigen Begriffe so geballt vorkommen. So, jetzt was ist Gerechtigkeit Gottes? Ich fange mit Luther an, weil er genau sich an diesem Begriff gerieben hat. Er schreibt, ich hasste nämlich dieses Wort Gerechtigkeit Gottes. Voller Unruhe, in meinem Innern wild und verwirrt, klopfte ich rücksichtslos bei Paulus an, dieser Stelle an. Ich dürstete glühend danach zu wissen, was Paulus wolle. Das ist also der frühe Luther, den wir hier haben, der als Mönch arbeitet und als Bibelforscher, er unterrichtet schon in Wittenberg. Und er hat unter anderem den Römerbrief als Vorlesung. Und dann schreibt er aus dieser Zeit rückblickend, diesen Begriff habe ich gehasst. Und es treibt ihn so sehr, diese Gerechtigkeit Gottes, dass er einfach sieht und in der Bibel und gerade im Alten Testament liest, wie Gott heilig ist und dass er gerecht ist und all diese Dinge. Und dass er genau das spürt, was er in Römer 1 bis 2 liest. Dass Paulus aufzeigt, ja, die Heiden kommen nicht zu Gott und die Juden kommen auch nicht zu Gott. Und Luther schaut auf sein Leben und merkt, stimmt, egal wie ich mich anstrenge, ich kann an diesen gerechten Gott komme ich nicht ran. Und dann fängt er an, sie auszupeitschen, all diese Dinge. Das wissen wir ja biografisch bei ihm. Und er leidet wirklich Wochen und Monate unter diesem Thema. Das ist ein großes Lebensthema, das macht ihn fix und fertig. Er schreibt euch hier wirklich Tag und Nacht, wie wild klopfe ich hier in der Bibel an. Ich schaue in der Bibel und will verstehen, was sagt es mir hier. Was will der Römerbrief mir sagen? Auflösung kommt gleich noch. Gerechtigkeit Gottes. Zwei Verse sind hier entscheidend für diesen Begriff. Den ersten hatten wir schon in der Auftaktpredigt. Das ist im Prinzip ganz knapp vorweggenommen, Kapitel 1, 16 und 17. Wenn wir vorhin gesagt haben, dass Römer 1 bis 11 die ausführlichste Darstellung des Evangeliums sind, dann könnte man sagen, ist Kapitel 1, 16 und 17, diese zwei Verse, die knappste Zusammenfassung. Im Prinzip ist das schon die Zusammenfassung von Kapitel 1 bis 11. Dann könnt ihr euch fett anstreichen in der Bibel und so weiter, wenn ihr das habt. Also eine ganz entscheidende Stelle. Und genau über diese Stelle übrigens ist Luther auch gestolpert. Also das ist so die, wo er am meisten mit rum gekämpft hat. Aber in unserem Text hier, Kapitel 3, nochmal ganz ähnlich. Da heißt es dann ab Vers 21, nun, ich lese beide mal vor. Kapitel 1, 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist, was wir letzte Woche hatten, Evangelium. Denn es ist eine Kraft Gottes, diese Kraft, die es entwickelt, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Griechen sind die Heiden. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jetzt merken wir auch hier im Prinzip ganz geballt jetzt nur diese zentralen Begriffe. Wir haben hier Evangelium. Wir haben hier den Glauben mit drin. Wir haben das Thema Juden und Heiden, wie wir letzte Woche gesehen haben. Wir haben das Thema Gerechtigkeit Gottes. Wir haben hier nochmal Glauben, wie geschrieben steht. Wir haben die Schrift drin. Also im Prinzip die komplette Zusammenfassung von all dem, was wir haben. Römer 3, 21, 22, ganz ähnlich. Nun aber, jetzt ist diese neue Zeit. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit Gottes, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Was ist nun die große Schwierigkeit an diesem Text oder an dieser Formulierung Gerechtigkeit Gottes? Und jetzt, das kann ich euch nicht ersparen, müssen wir einen kleinen Ausflug in die Grammatik machen. Weil es ist schon spät und es ist auch weit zurück, aber wir versuchen es ganz einfach runterzubrechen. Ein deutscher Satz besteht aus mindestens drei Dingen, nämlich einem Subjekt, einem Prädikat, einem Objekt. Hört sich alles sehr theoretisch an, wird aber ganz einfach, wenn wir ein Beispiel haben. Hans trinkt Milch. Hans, bist du da? Also Hans ist derjenige, der etwas tut. Ja, Hans trinkt Milch. Könnte jetzt auch irgendjemand anderes sein, ihr dürft euren Namen hier einsetzen, gar kein Ding. Also das Subjekt ist derjenige, der etwas tut. Und in jeder Satzaussage gibt es ein Subjekt, irgendjemand, der etwas tut. Das zweite ist dann das, was getan wird, das Trinken in diesem Fall. Und dann kommt das Objekt, was wird getrunken, das ist die Milch. Jetzt wird es doch wieder ganz schön einfach eigentlich. Gell? So, jetzt haben wir hier Römer 1, 16 und folgend. Das Subjekt ist das Evangelium, das haben wir schon gesehen. Es wird offenbart von Gott oder das Evangelium selber offenbart, je nachdem, wie man es betrachtet. Und jetzt kommt eben diese Formulierung Gerechtigkeit Gottes und das ist jetzt hier im Objekt. Es wird noch ein bisschen komplizierter, sorry. Wir haben nämlich zwei Objekte, die sich gegenseitig ergänzen. Was wir hier haben auf dieser Ebene ist letztlich alles ein Akkusativobjekt. Wen oder was wird getrunken? Und jetzt kommt noch mal ein bisschen was Komplizierteres, das ist dieser Genitiv hier hinten. Und dieser Genitiv bezieht sich eben auf diesen Akkusativ. Also zwei Objekte, die aufeinander bezogen sind. Gerechtigkeit Gottes. Und das ist kompliziert zu verstehen. Wir haben im Deutschen so ein bisschen ein Problem mit dem Genitivobjekt. Man sagt so, der Genitiv, der verabschiedet sich langsam aus unserem Sprachgebrauch. Es gibt auch dieses nette Buch, vielleicht hat es der eine oder andere mal gelesen. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Schon mal jemand gehört? Ja, ein paar kennen es. Und da geht es genau darum, dass im Prinzip der Genitiv, also Genitiv ist immer leicht zu erkennen an diesem S am Ende. Also Gottes, das ist immer verräterisch, das ist dann Genitiv. Das ist nicht bei Jägers übrigens so, aber sonst fast immer. Und also der Genitiv, den verwenden viele Leute nicht mehr. Die sagen nicht mehr, ich leihe mir jetzt... Toms Bibel, das ist seine Bibel hier, ich leihe mir Toms Bibel, sondern ich leihe mir die Bibel vom Tom. So, und damit tun wir den Genitiv umgehen mit einem Dativ. Deswegen der Dativ ist im Genitiv. Egal, lassen wir jetzt mal. Was ich sagen möchte, ist, dieser Genitiv, wir haben kein Gespür für diese Sprachfunktion, obwohl wir genau die gleichen Konstruktionen im Deutschen auch hinkriegen. So, und genau über dieses Thema ist Luther jetzt auch gestolpert. Genau an diesen Dingen hat er rumgemacht, das war wirklich Grammatik, die er betrieben hat. Und dann kam es ihm, und das ist jetzt kein Witz, An zwei Stellen schreibt er es auf der Toilette. Wie es halt so manchmal ist. Wir wissen von Luther, dass er größere Verdauungsprobleme hatte. Er war öfter auf der Toilette und länger auf der Toilette. Und scheinbar, das ist dieses Turmerlebnis, das war ja so ein bisschen Türmchen außerhalb so, ne? Und irgendwann auf dem Klo, als er da am Drücken war oder so, plötzlich kommt es ihm, Mensch, ich habe das komplett falsch verstanden. Man kann das ja ganz anders verstehen, als ich es bisher verstanden hatte. Und das ist so etwas, was bei ihm einen ganz neuen Horizont geöffnet hat. Was sein Leben komplett wirklich auf den Kopf gestellt hat. Eine grammatikalische Konstruktion, ist wirklich so. Und das hat letztlich auch mit der Reformation ausgelöst. Das ist die Kraft des Evangeliums, die bei ihm plötzlich tätig wurde, als er in der Schrift erkannt hat, was Gott ihm sagen will. So, also, was ist jetzt Gerechtigkeit Gottes? Wie er es davor immer verstanden hatte, ist das hier. Gerechtigkeit, die vor Gott erreicht werden muss. Das ist ein Genitivus Objektivus, für die Experten unter uns. Also das bedeutet, und so hat es Luther ja verstanden, ich als Mensch muss ein gerechtes Leben führen, dass Gott mich als gerecht anerkennt. Und dazu, jetzt sind wir wieder beim Thema Gesetz, muss ich die Gebote halten, die Gesetze. All diese Dinge muss ich in meinem Leben umsetzen. Und wenn ich all das schön gemacht habe, dann kann ich vor Gott bestehen. Das ist die Gerechtigkeit. Ich muss die Gerechtigkeit vor Gott erweisen, meine eigene Gerechtigkeit. Das ist, wie es immer und immer wieder verstanden hat. Und deswegen schreibt er, und ich hasse diesen Begriff, Gerechtigkeit Gottes, weil er genau gemerkt hat, und ich kann es nicht. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich kann nicht vor Gott gerecht sein. Das geht nicht. Und auspeitschen und hungern und alles Mögliche, alles hilft nicht. Ich schaffe es nicht. Das ist diese tiefe Erkenntnis. Und jetzt geht ihm plötzlich auf, dass er Gerechtigkeit, die Gott zuspricht, die Gott verleiht. Eine Gerechtigkeit, die sozusagen von ihm herkommt. Das ist jetzt ein Genitivus Subjektivus. Da wird Gott plötzlich zu einem Subjekt. Also hier hinten, dieses Genitivkonstrukt wird letztlich zu dem, was tut, was handelt. Und das ist ja, was wir Römer 1 bis 11 komplett durchhaben. Es geht ja immer um das, was Gott tut. Gott handelt selber. Ich muss nicht gegenüber ihm handeln. Und es geht nicht um Gerechtigkeit, die ich ihm erweisen möchte, sondern Gott selber wird hier aktiv. Gerechtigkeit, die Gott zuspricht. Er spricht mich gerecht. Er verleiht mir Gerechtigkeit. Das war Luthers große Erkenntnis. Inzwischen sind nochmal ein paar kluge Theologen gekommen, die haben nochmal eine andere Variante ein bisschen rausgenommen, vertreten auch viele heute, geht aber in eine ähnliche Richtung. Gerechtigkeit, die Gott herstellt, die er schafft, die er selber macht. Genitivus auctoris wäre das dann. Also er macht sie selber. Aber wie gesagt, die beiden letzten, also die sind relativ ähnlich eigentlich. Und muss man vielleicht auch nicht ganz strikt voneinander trennen. Wichtig, dieser erste ist eben vorbei. Ich muss nicht vor Gott gerecht werden. Und das ist dieser Gedankenfortschritt, den wir im Römerbrief ja haben. Also nachdem er jetzt Kapitel 1 und 2 ja hier lange ausgeführt hat, kein Mensch kann vor Gott bestehen. Keiner kann gerecht werden. Keiner kann zu Gott kommen. Kommt jetzt hier der große Turn, die Rückwärtsbewegung. Und jetzt plötzlich zeigt er, und weil eben kein Mensch zu Gott kommen kann, kommt Gott zu uns. Und weil kein Mensch selber vor Gott gerecht sein kann, spricht Gott uns gerecht und macht Gott selber uns gerecht. Wieder eben nicht dieser Weg der Religion. Nicht wir Menschen gehen zu Gott hin, sondern das Evangelium heißt, Gott kommt zu uns. Und das ist also, was hier Luther aufgedröselt hat. Und genauso übersetzt er dann auch diese beiden Stellen von eben konsequent. Ich habe gerade ein bisschen abgeändert, muss ich ehrlich sagen. Das ist Luther-Übersetzung 2017, revidiert. Und ich habe Gerechtigkeit Gottes rein gefälscht eigentlich, muss man sagen. So steht es nämlich gar nicht da. In allen Luther-Übersetzungen seit diesen 500 Jahren jetzt, die ja zwischen Reformation und heute liegen, ist es immer so aufgedröselt worden. Und Luther hat in seiner Übersetzung das auch so, Gerechtigkeit Gottes, aufgeschlüsselt und schreibt in seiner Übersetzung Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das steht gar nicht da im Urtext. Da steht eigentlich original Gerechtigkeit Gottes. Aber weil er genau wusste, das versteht kein Mensch, hat er es aufgedröselt und überall konsequent geschrieben, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und auch bei Römer 3 unten, den Text, den wir ja vor uns haben heute, genau das Gleiche, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Bei jeder Luther-Übersetzung bis heute genauso formuliert. So, was macht es mit Luther? Diese Stelle haben wir gerade eben schon gesehen, den Anfang, ne, dass er diesen Begriff Gerechtigkeit Gottes hasst. Und dann geht es aber weiter, er schreibt es ja rückblickend. Was passiert, als er das verstanden hat? Das ist jetzt ab hier dann. Da hatte Gott mit mir Erbarmen. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte bedachte. Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm, im Evangelium, offenbart. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neugeboren. Und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da zeigte mir die ganze Schrift ein völlig anderes Gesicht. Mit so großem Hass, wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit so großer Liebe, hielt ich jetzt dieses Wort als das Allerliebste hoch. So, das sind so die biografischen Erinnerungen von Paulus an diesen Begriff Gerechtigkeit Gottes. Also so theologiegeschichtlich, kirchengeschichtlich können wir diesen Begriff eigentlich nicht überschätzen. Das ist wirklich ein ganz, ganz zentraler Text, den wir letztlich hier vor uns liegen haben. Das war Gerechtigkeit Gottes. Es bleibt aber spannend. Wir haben nochmal einen ganz zentralen, wichtigen Begriff, den wir hier mal aufdröseln müssen, das Thema Sühne. Mit Sühne, mit dem Begriff können viele oft nicht sehr viel anfangen und er ist auch kompliziert. Aber wir kriegen es hin. Die Frage bleibt ja nämlich, wie kann Gerechtigkeit vor Gott, von Gott hergestellt werden eigentlich? Wir haben nämlich hier eigentlich Grundeigenschaften Gottes, die eigentlich so dialektisch gegenüberstehen, also sich gegensätzlich eigentlich, so zwei Pole von Werten, von Eigenschaften Gottes. Wir haben zum einen die Heiligkeit und die Gerechtigkeit, man könnte auch sagen den Zorn, haben wir ja auch so in den ersten Versen gehabt. Also, dass die Bibel uns sagt, Mensch, Gott ist heilig, es ist nur gut, er ist perfekt. Und eben im Zusammenhang auch die Gerechtigkeit tatsächlich von Gott, jetzt in diesem ersten Verständnis, Gott selber ist gerecht. Und das führt auch dazu, dass er eben Zorn hat gegenüber all dem, wo das nicht da ist, wo es nicht perfekt ist. Das haben wir, auch im Römerbrief. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch so andere Werte natürlich, so Grundeigenschaften, dass Gott grundsätzlich Liebe ist und Gnade. Der zweite Teil, der wird heute mehr betont, ist irgendwie beliebter, ist auch einfacher irgendwie, aber wir haben eben beides. Und deswegen ist auch das Zweite immer wieder mal in Gesprächen so, komme ich da drauf und so, dann sagen die Leute, naja, wenn Gott uns liebt, dann soll er doch einfach mal ein Auge zudrücken. Na, 5 Grad sein lassen und so weiter, ist doch alles nicht so schlimm. Soll er sich nicht so anstellen, wenn wir da machen, was wir wollen, wir Menschen. Funktioniert aber nicht, weil Gott liebt uns zwar durchaus, aber dieser andere Wert ist diese Heiligkeit. Dass er eben keine Ungerechtigkeit dulden kann und das ist ja irgendwie auch gut. Also dass er eben Mord und Totschlag und Krieg und Elend und all diese Dinge eben nicht mag. Und er sagt einfach auch nicht, nee, da drücken wir jetzt mal ein Auge zu, ist ja alles nicht so schlimm. Nein, er schafft Gerechtigkeit, er ist heilig. So, jetzt ist die Frage, wie kriegt er diese beiden Dinge zusammen? Und jetzt kommen wir zum Thema Sühne letztlich. Hierzu würde ich jetzt ein kleines Video einspielen. Das kommt auch von das Bibelprojekt, da haben wir ja diese Römer-Grafik davon und auch diese anderen Filme. Es ist ein Themenvideo, gibt auch ein paar Themenvideos und in diesem Thema geht es um Heiligkeit. Ich weise jetzt schon mal darauf hin. Jetzt brauchen wir Enter wahrscheinlich. Es kommt an dieser Stelle jetzt gleich. Es kommt gleich der Tempel. Der Tempel wird nachher wichtig sein, da gut aufpassen.
In einem christlichen Lied gesungen. Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort einfach nur, dass man eine moralisch gute Person ist. Also Gott ist heilig, weil er moralisch vollkommen ist.
Ja, das ist ein Aspekt davon. Aber in der Bibel ist der Gedanke der Heiligkeit viel tiefer und größer. Er beschreibt eigentlich, dass Gott der mächtige Schöpfer hinter dem ganzen Universum ist. Er ist das einzige Wesen, das die Kraft hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. All diese Fähigkeiten machen Gott absolut einzigartig und das ist die Bedeutung von heilig. Ein hilfreiches Bild ist, Gottes Heiligkeit mit der Sonne zu vergleichen. Die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem, und sie ist wirklich gewaltig. Sie ist die Quelle von allem Leben auf unserem Planeten. Man könnte sagen, die Sonne ist heilig. Und man kann den Vergleich sogar noch weiterdenken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig.
Ja, denn je näher man der Sonne kommt, desto intensiver wird es.
Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen. Und dieselbe Spannung ist auch im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch.
Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligem Boden steht. Und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey, komm nicht näher. Es ist wirklich heftig.
Diese eindrückliche Heiligkeit Gottes wird noch deutlicher, wenn man sich die Geschichten von Israels Tempel anschaut. Der Tempel war der zentrale Ort, wo Gott mit seiner heiligen Gegenwart anwesend war. Und im Zentrum gab es diesen Raum, das Allerheiligste. Es ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Egal, ob du nun ein Israelit im Land um den Tempel herum bist oder ob du ein Priester bist, der im Tempel arbeitet. Du bist in der Nähe von Gottes heiliger Gegenwart und das ist gefährlich.
Ja, das ist ein Problem. Wie soll das also funktionieren?
Nun, die Lösung in der Bibel ist, dass man rein werden muss.
Also rein im moralischen Sinne.
Ja, und das ist noch einfach zu verstehen. Aber die Bibel spricht auch oft von einer anderen Art von Reinheit, der rituellen Reinheit. Das ist ein Zustand, bei dem man sich von allem fernhält, was mit dem Tod zu tun hat. Zum Beispiel Dinge anzufassen wie kranke Haut, tote Körper oder sogar bestimmte Körperflüssigkeiten. All diese Dinge machen dich unrein. Rituell unrein zu werden ist nicht unbedingt sündig. Falsch ist es aber, in einem unreinen Zustand in Gottes Gegenwart zu kommen. Deshalb gab Gott den Israeliten ganz klare Anweisungen, damit sie wissen, wann sie unrein sind und wie sie rein werden können, um wieder in den Tempel gehen zu dürfen.
Darum geht es im Buch Levitikus.
Richtig. Aber dabei bleibt es nicht. Der Gedanke entwickelt sich weiter. Später in der Bibel finden wir diese wirklich interessante Geschichte mit dem Propheten Jesaja. In einer eindrücklichen Vision befindet er sich im Tempel, direkt in Gottes Gegenwart. Er ist total verängstigt.
Ja, er kennt die Regeln. Eigentlich sollte er dort gar nicht sein und er hat Angst, dass er vernichtet wird.
Und dann kommt dieses seltsame Wesen, ein Seraphim.
Tja, das ist wirklich ein seltsames Wesen.
Absolut. Es kommt herübergeflogen und berührt Jesajas Lippen mit einer heißen Kohle. Und sagt dann etwas wirklich Komisches. Deine Schuld ist weggenommen und deine Sünde ist gesühnt.
Diese brennende Kohle macht Jesaja also irgendwie rein.
Ja, und das ist bemerkenswert. Denn wenn du etwas Unreines berührst, überträgt sich normalerweise die Unreinheit auf dich. Aber hier finden wir eine vollkommen neue Idee. Die Kohle, dieser heilige und reine Gegenstand, überträgt seine Reinheit an Jesaja, als sie ihn berührt. Jesaja wird durch Gottes Heiligkeit nicht vernichtet, sondern verändert. Man glaubt kaum, was das für einen Unterschied macht. Aber es gibt noch eine weitere Entwicklung, diesmal durch den Propheten Hesekiel. Er hat diese Vision, in der er vor dem Tempel steht und sieht, wie Wasser aus ihm heraustropft. Und das Wasser wird zu einem Strom, der zu einem tiefen Fluss heranwächst und durch die Wüste fließt. Er hinterlässt eine Spur von grünen Bäumen und fließt ins Tote Meer und alles wird frisch und lebendig.
Anstatt also rein zu werden und in den Tempel zu fließen, kommt Gottes Heiligkeit aus dem Tempel und macht alles rein und bringt es zum Leben. Was bedeutet das alles?
Das wissen wir nicht, bis wir diesen Mann kennenlernen, Jesus. Er behauptet, dass er all diese alten Visionen erfüllt, allerdings auf überraschende Art und Weise. Jesus berührte Menschen, die unrein waren. Menschen mit kranker Haut, eine Frau mit chronischen Blutungen oder sogar tote Menschen. Und eigentlich müsste sich ihre Unreinheit auf Jesus übertragen, wenn er sie berührt. Aber stattdessen wird die Reinheit von Jesus auf sie übertragen und ihre Körper geheilt.
Jesus ist wie die heilige Kohle in Jesajas Vision.
Richtig. Und Jesus behauptet, dass er die menschliche Verkörperung von Gottes Heiligkeit ist. Und dass nun er selbst und seine Nachfolger Gottes Tempel sind, durch die Gottes heilige Gegenwart in diese Welt hineingelangt und Leben, Heilung und Hoffnung bringt. Deshalb sagt Jesus über seine Nachfolger, dass aus ihnen Ströme des lebendigen Wassers fließen werden.
Also das ist unser Teil der Geschichte, wo wir uns gerade befinden. Aber wohin führt das alles?
Die letzten Seiten der Bibel enden mit einer endgültigen Vision von Gottes Heiligkeit. Diesmal aufgeschrieben von einem Mann mit dem Namen Johannes. In seiner Vision sehen wir unsere Welt, die komplett neu gemacht wurde. Die ganze Erde ist zu Gottes Tempel geworden und Hesekiels Fluss ist dort. Er fließt von Gottes Gegenwart und bewässert die ganze Schöpfung. Er wäscht alle Unreinheit ab und bringt alles zurück zum Leben.
So, das war jetzt wieder einigermaßen komplex. Wir brauchen auch nicht alle Gedankengänge daraus. Aber so ein paar Dinge sind deutlich geworden. Zum einen finde ich in diesem Video sehr schön dargestellt, wie dieser Richtungswechsel passiert. Also während die ganze Zeit eigentlich immer im Alten Testament so dieses Ding war, die Menschen kommen zu Gott und versuchen rein zu werden Und dann kommt es irgendwie so spurhaft, ne? Bei Jesaja zum ersten Mal mit dieser Kohle und dann bei Hesekiel eben mit dieser Vision mit dem Wasser. Also es kommt aus dem Tempel heraus, diese Gerechtigkeit. Ne? Also die, nicht die Menschen bringen ihre Gerechtigkeit vor Gott, sondern umgekehrt, sie quillt aus dem Tempel hervor. Die Eigenschaften Gottes haben wir gerade schon gehabt. Genau. Also wir haben diese zwei Werte, Heiligkeit, Gerechtigkeit, aber eben auch der Zorn, der daraus resultiert, wenn Menschen vor ihm nicht bestehen, wenn keine Gerechtigkeit da ist, und Liebe und Gottes auf der und Gnade auf der anderen Seite. Was wir im Alten Testament auch haben, waren Sündopfer. Ja, also wenn man irgendwas gemacht hat, dann ist man einfach hingegangen und hat irgendwie eine Taube oder irgendwas gekauft, hat die geopfert und dann war wieder gut. Jetzt gab es aber Sünden, die nicht zu vergeben waren. Also zum Beispiel Blutschuld. Wenn du einen umgebracht hast und wenn es nur versehentlich war, dafür gab es kein Sündopfer. Das geht nicht. Das ist einfach zu schlimm. Also da gab es keine Möglichkeit, wieder gerecht zu werden. Und die zweite Frage war auch, was ist eigentlich mit der Priesterschaft? Es hat im Alten Testament immer einen Mittler gebraucht, eben die Priester. Die Leute konnten nicht selber hingehen und sagen, jetzt opfere ich mal halt, jetzt mache ich so, und wie ich halt gerade denke, sondern es hat einen Mittler gebraucht. Aber was ist mit dem Mittler selber? Das ist ja auch nur ein Mensch. Also auch das war so ein Stück weit ein Problem. Und dann gab es eben deshalb den großen Versöhnungstag. Der war heute übrigens in der Bibellese dran. Vielleicht ist der eine oder andere drüber gestolpert und hat gedacht so, hä, warum in aller Welt jetzt dieser Text? Den habe ich tatsächlich in diese Römer-Reihe reingemogelt, weil er für das Verständnis für diesen Text gleich sehr wichtig sein wird. Wenn ihr es nicht gelesen habt, nicht so tragisch. Ich erkläre es mal in groben Zügen. Der große Versöhnungstag ist der größte Feiertag, den die Israelis überhaupt hatten, die Juden. Am großen Versöhnungstag sind die Leute, gab es einen großen Ritus oder mehrere Riten am Tempel. Das ist so aus diesem Video jetzt eben heraus und ich habe es nur gedreht. Also was wir hier haben, ist so außenrum der Tempel, die Tempelmauer, sieht man das, wenn ich das so anmale hier? Also das ist der Tempel mit Zugängen, hier, gelb geht besser, glaube ich, gell? Dann machen wir doch mal hier schön gelb. Das hier ist der Vorhof. Ja, gelb geht jetzt natürlich gar nicht hier. Ah, Laserpointer geht auch noch. Jetzt, das sieht man, oder? Also das ist der Vorhof hier und das ist der eigentliche Tempel, das eigentliche Tempelgebäude. Und im Tempel gibt es verschiedene Räume, aber eben auch dieses Allerheiligste. Das ist das hier, hier oben. Und das ist jetzt sehr wichtig, weil hier genau in der Mitte steht die Bundeslade. Und außenrum, das sind so diese Engelfiguren, die haben wir gerade auch kurz gesehen. Also hier drinnen ist die Bundeslade. Und auf der Bundeslade, oben drüber, da ist Gott. Das ist, was wir im Alten Testament haben. Und dann kommen genau diese Dinge zum Tragen, die wir eben gesehen haben. Da kann nämlich keiner hin. Weil Gott eben gerecht ist und weil er heilig ist und weil wir es nicht sind, können wir nicht zu Gott. Und das bedeutet, dass dieser Raum das ganze Jahr leer ist. Beziehungsweise Gott ist drin, aber wir halt nicht. Kein Mensch kann da rein. Und zwar unter Todesstrafe. Ne? Gibt es im Alten Testament auch diese eine Stelle, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die transportieren die Bundeslade und die fällt um und so weiter, einer hält sie fest, tot. Das ist der Ernst der Heiligkeit. Also man kann nicht bestehen, man kann nicht in dieser Existenz Gottes sein. Das ist die Ernsthaftigkeit hinter diesem ganzen Thema. So, und es gibt nur eine große Ausnahme und eben am großen Versöhnungstag. Da gibt es einen Doppelritus, da sind zwei Böcke ausgesucht. Der zweite ist für uns eigentlich jetzt nicht so spannend. Der erste ist hauptsächlich interessant. Da heißt es hier, dritter Mose, Kapitel 16, Vers 12. Aaron, als der quasi erste hohe Priester, glühende Kohlen übrigens, auch hier das Stichwort schon, ne? Er nimmt glühende Kohlen und jetzt geht er am großen Versöhnungstag hinter diesen Vorhang. Das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Hier, an dieser Stelle, gibt es einen Vorhang, mit dem das abgetrennt wird. Also der Zug vom normalen Tempel her. Und er geht jetzt also hinter diesen Vorhang, darf er nur einmal im Jahr. Und dann kommt er aber mit dieser Kohle auch und jede Menge so Kräuterzeugs und so weiter und lässt da ordentlich Rauch rein, damit er unsichtbar wird quasi. Das wird, dass er, sonst vergeht er vor Gott, so ist die Vorstellung. Und man hat ihm, das weiß man auch, man hat ihm eine Schnur angebunden und Glöckchen, dass die draußen gehört haben, durfte keiner rein. Was ist, wenn der jetzt umfällt? Dann haben sie gedacht, okay, wenn das Glöckchen immer klingelt, dann liegt er wahrscheinlich dran, dann können wir ihn rausziehen. Also so reell war das tatsächlich, dass die gesagt haben, okay, da darf keiner rein, außer einmal im Jahr, ausnahmsweise zu diesem speziellen Ritus. Also alles voller Rauch und so weiter. Und dann geht er rein und jetzt passiert Folgendes. Dort heißt es, Vers 13, in meiner Gegenwart, da wo Gott selber ist. Und dann kommt der aufsteigende Rauch, er verhüllt die Deckplatte und mit der Deckplatte, das ist jetzt der ganz entscheidende Begriff, den wir hier haben, Kapore oder Hilasterion, Griechen, das brauchen wir gleich noch. Das ist die Deckplatte von der Bundeslade, also der Deckel sozusagen, obendrauf. So, und die wird verhüllt mit diesem ganzen Rauch, sodass Aaron sie nicht sieht und nicht sterben muss. Also nur weil ein Haufen Rauch reingemacht wird und es quasi unsichtbar wird, deswegen kann er das überhaupt überleben. So, und dann schlachtet er diesen Ziegenbock für das Sündopfer des Volkes. Und er bringt dieses Blut ins Allerheiligste rein und sprengt es auf eben diese Deckplatte. Obendrauf, auf verschiedene andere Stellen noch, aber wichtig ist jetzt für uns, obendrauf auf diese Deckplatte kommt dieses Blut. Und damit wird quasi bedeckt. Und dann wird wieder eine Verbindung, das ist jetzt irgendwie ein bisschen mystisch, ich weiß, das ist so ein bisschen aus unserer Lebenswelt heute irgendwie gefühlt weit weg, aber das war eben so dieses Ding. Also da wird irgendwie eine Verbindung wieder mit Gott hergestellt und ermöglicht. So, und jetzt genau dieses Wort Hilasterion, diese Deckplatte quasi, genau diesen Begriff haben wir jetzt in Römer 3 wieder. Kommt nur zweimal im Neuen Testament vor, also wirklich sehr selten, und an einer dieser entscheidenden Stellen eben hier. So, Vers 16 noch, befreit er das Allerheiligste von aller Unreinheit und von aller Schuld, die das Volk Israel auf sich geladen hat. Das ist, was wir also im Alten Testament schon haben, in diesem großen Ritus, am großen Versöhnungstag. Und genau das greift Paulus jetzt in Römer 3, Vers 25 auf. Und damit tun sich die Übersetzer schwer. Ich habe euch mal ein paar Auszugsweise rausgeholt. Also Luther übersetzt mit Sühne, Elberfelder mit Sühneort, die Schlachter mit Sühneopfer, gute Nachrichtbibel mit Sühnezeichen, Einheitsübersetzung mit Sühnemal, die Mengebibel mit Sühnemittel, Hoffnung für alle, Sühnen. So, jetzt könnt ihr es euch auch wieder aussuchen. Das zeigt auch die Komplexität dieses Zusammenhangs, ne? Dass sich viele einfach schwer tun, also überhaupt das zu übersetzen. Die Sätze sind so verschachtelt und verworren. Es ist einfach hochkompliziert. Aber das sind eben auch die ganz zentralen Dinge des Glaubens letztlich, die hier angesprochen werden. So, und jetzt sagt er eben in dieser Stelle, Römer 3, 24, 26, sie sind allesamt Sünder, das hatten wir schon, und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, und jetzt kommt es eben genau dieses zur Sühne, als Hilasterion. Also genau für diesen großen Ritus, den wir da hatten. Ne, jedes Jahr einmal mussten die diesen Ritus machen. Und jetzt schreibt Paulus, und Jesus wurde von Gott anstelle von diesem Ritus hingestellt. Dass er am Kreuz gestorben ist, und da haben wir auch das Blut jetzt hier, ne, dass er dann in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, heißt, dass dieser Ritus letztlich überflüssig geworden ist. Und dass er ein für alle Mal gilt. Dass wir nicht jedes Jahr, und deswegen machen wir das ja auch nicht mehr, wir gehen ja nicht irgendwie zum Tempel und machen diese ganzen Riten und so weiter, weil Jesus das ein für alle Mal gemacht hat. Er, der gerecht ist, immer war, hat die Schuld und Sünde auf sich genommen. Und damit ist es gesühnt und ist erledigt. Deswegen übrigens auch, lesen wir Matthäus Evangelium, als Jesus am Kreuz stirbt, was passiert im Tempel? Der Vorhang zerreißt. Warum? Der Zugang zu Gott wird frei. Genau das ist das, was wir hier haben. Da darf keiner rein. Und es ist ein großer Skandal. Der Vorhang zerreißt, von oben nach unten lesen wir. Eigentlich darf keiner zu Gott rein. Aber was passiert hier? Gott kommt zu uns raus. Das ist der große Zusammenhang zum Thema Sühne. Was bedeutet das Kreuz? Ich mache das jetzt ganz knapp. Damit haben sich die ersten Christen schon gerieben. Was wir lesen direkt am Kreuz ist ja, dass die Leute abhauen. Ne, die Jünger und so weiter, die machen ja hier Flucht und reißen aus und so weiter. Johannes heißt es, im Johannesevangelium ist noch mit dabei, aber das war's. Ein paar Frauen noch. Die Jünger über alle Berge. Also das Kreuz war für sie zunächst mal überhaupt kein Siegeszeichen, wie wir es heute verstehen. Und dann nach und nach versuchen sie sich ranzuwagen. Und es gibt vier Kategorien, die wir im Neuen Testament haben, so Überbegriffe und weite Kreise. Der weiteste Kreis ist der edle Tod. Den kennen die Griechen schon. habe hier ein Bild von Sokrates. Und Sokrates ist überliefert irgendwie, er wird zum Tode verurteilt und er könnte eigentlich fliehen, hat Connections und so weiter, aber er macht es nicht. Er schaut dem Tod ins Gesicht und er trinkt den Giftbecher, den man ihm reicht und nimmt den Tod in Kauf. Das ist ein edler Tod, wie ihn die Griechen sich vorgestellt haben. Das ist so etwas, ein Muster, was wir als Deutung für Jesus finden. Jörg Frey übrigens, das ist kein einer von unserem Lager oder so, der ist Professor in Zürich, gilt als der weltweite Experte für das Johannesevangelium und der sagt, alle vier Kategorien haben wir im Johannesevangelium. Also edler Tod, Jesus weiß, ne, das wird gefährlich für mich in Jerusalem, trotzdem geht er hin. So, das ist so die erste Schicht. Die zweite Schicht ist ein wirksamer Tod. Der hat irgendwie eine Auswirkung auf andere. Beispiel dafür aus unserer heutigen Zeit. Der sogenannte arabische Frühling ging ja damit los, dass ein Gemüsehändler sich angezündet hat. Ja, dann haben sie irgendwie drangsaliert und so weiter und aus Verzweiflung zündet er sich an. Und was er nicht wissen konnte, aber sein Tod hat eine ganz große Auswirkung. Nämlich eine Rebellion in der ganzen arabischen Welt, da ging es halt runter und drüber da vor ein paar Jahren. Es hatte eine Auswirkung, dieser Tod. Jetzt können wir sagen, der Tod Jesu hatte auch eine Auswirkung. Es war ein wirksamer Tod. Es gab, die christliche Bewegung ist dadurch entstanden. So, es geht aber eben noch weiter. Es ist auch Stellvertretung anstelle von uns. Vor Jahren gab es auch mal in Frankreich dieses Attentat und ein Polizist hier, dieser Arnaud, hat sich dann gegen diese Geiseln ausgetauscht und wurde kurze Zeit später erschossen, umgebracht von diesen Geiselnehmern. Also da war ein Polizist, der hat nicht nur einen edlen Tod irgendwie in Kauf genommen, naja, es ist halt irgendwie so geworden. Es war auch nicht ein wirksamer Tod, der irgendwie eine Auswirkung einfach irgendwie hatte, sondern ganz bewusst, zumindest musste er in Kauf nehmen, stellvertretend für diese Geiseln zu sterben. Und so ist es dann auch passiert. Also ganz konkret jetzt an dieser Stelle, er nimmt den Tod in Kauf für den Tod eines anderen. Jetzt merken wir, jetzt wird es thematisch schon dichter. Und auch das ist, was das Kreuz Jesu bedeutet. Und dann kommt aber eben noch letztlich dieser innerste Kreis, dieser Sühnetod. Dass mit diesem Sühnetod eben auch die Sünde aus der Welt geschaffen wird und dass Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird und dass dieses Ding ein für alle Mal passiert ist am Kreuz. Das ist das Thema von Sühne. So, jetzt haben wir das Allermeiste geschafft. Das war auch anstrengend, vermutlich. Für mich auf jeden Fall. Bleibt noch ein letztes Thema, das reiße ich aber nur noch ganz kurz an. Und jetzt ist nur die Frage nach dem Glauben. Also das ist ja im Prinzip das Ding, woraus am Ende nur noch ankommt. Glauben. Dieses nächste reformatorische Grundprinzip. Also wenn es nicht eben aus den Werken des Gesetzes ist, wie kommen wir dann eben dieser Gerechtigkeit? Wie können wir da Anteil haben? Und das sagt Paulus ganz schlicht auch ein paar Mal in diesem Text. Glaube. Und Glaube hat jetzt eine doppelte Ebene. Glauben vom Hebräischen ist ganz stark eigentlich so dieses Fürwahrhalten eigentlich überhaupt nicht richtig drin. Vom Hebräischen, vom alttestamentlichen Gedanken, Amen übrigens steckt da drin, heißt Vertrauen. Ich verlasse mich drauf. Das heißt Glauben. Und im Griechischen dann schon stärker so ein bisschen das Fürwahrhalten, das Überzeugtsein und so weiter. Beide Elemente spielen im Glauben eine Rolle. In unserem Glaubensleben heute würde ich auch sagen. Es ist dieses Kopfding mit dabei, das für Wahrhalten und irgendwie rationalen Entscheidungen zu treffen und so weiter, das gehört zum Glauben dazu, aber es ist eben noch mehr. Es ist diese Vertrauenshaltung, zu sagen, ja, und an diesen Jesus halte ich mich, auf ihn setze ich mein Leben, ihm vertraue ich mich an, ich verlasse mich darauf, dass was er getan hat, auch für mein Leben Gültigkeit hat. Und dann ist dieser Wandel, der passiert dann letztlich auch, ne, den wir beim Evangelium schon gesehen haben, bei Luther und so weiter auch, dass das diese Kraft auslöst, dass wir weg von der Religion kommen, vom Tun, von dem, was wir machen, zu dem hin, was Gott tut, zu einem ganz anderen Gottesbild, zu einem ganz anderen Menschenbild auch, zu einem anderen Verhältnis zum ganzen Leben. Das ist so, was Glaube ist. Das ganze Kapitel 4 widmet sich dann diesem Thema. Und das große Überthema, also ich streife das jetzt nur ganz kurz aus Zeitgründen, letztlich dann, dass er gerade auch nach diesen Ausführungen aus Römer 3 aufzeigt, und genau das haben wir im Alten Testament auch. Da merken wir jetzt den Pharisäer wieder. Ne? Jetzt holt er die Judenchristen wieder ab und so, nachdem er sie jetzt schockiert hat mit all dem, dass sie eigentlich keinen Vorteil gegenüber den Heiden haben. Und jetzt sagt er, ja, aber schaut mal, selbst Abraham, und das haben wir tatsächlich, 1. Mose 15, Vers 6, das schreibt Paulus ihnen dann, Römer 4, was sagt die Schrift? Hält er ihn vor. Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Und das haben wir tatsächlich schon auf den ersten Seiten der Bibel. Es ist ganz früh, vor all diesen Bundesdingen und all den Geboten und so weiter schon veranlagt, dass Gott sagt, hier aus Glauben werdet ihr gerecht werden. Ich schließe noch mit einem Überblick, wie geht's weiter. Also was wir heute im Prinzip abgeschlossen haben, ist diese ersten vier Kapitel hier. Und damit haben wir wirklich schon viel geschafft. Das ist theologisch jetzt wirklich das Dichteste gewesen. Jetzt kommen die nächsten Wochen noch die anderen Einheiten. Und gerade die Israel-Frage wird dann auch in diesem Block nochmal eine große Rolle spielen. Also das Verhältnis Juden-Christen, Heiden-Christen und so weiter. Das ist dann, was als nächstes kommt. So, jetzt, weiß nicht, zeitlich, haben wir noch ein bisschen Luft für Fragen? Hat jemand dann eine Frage noch?